Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Heute ist Ruhetag beim Giro d'Italia 2017. Zeit für uns mal wieder ein bisschen aufzuarbeiten, was in den letzten Tagen passiert ist. Das machen wir natürlich wieder mit unserem Kollegen Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Und es ist vor allen Dingen Entscheidendes passiert am Sonntag oder Mitentscheidendes, was zumindest entscheidend sein könnte, denn es hat einen verhängnisvollen Sturz gegeben auf der 9. Etappe hoch zum Blockhaus. Da stand ein Motorrad auf dem Weg. Warum stand da ein Motorrad und vor allen Dingen, warum fuhren da alle rein?
Ja, weil das eben nicht an die, also es war wohl ein Polizeimotorrad, was da an der Seite wegen Problemen stand und dann eben, ja, die Fahrer nicht rechtzeitig reagieren konnten, weil es einfach mitten auf der Fahrbahn quasi noch stand und dann hat dieses Motorrad eben den kompletten Skyzug abgeräumt, darunter auch Mitfavoriten Garen Thomas und Mikel Landa und Wilco Keldermann vom Team Sunweb, auch der ja für eine gute Platzierung durchaus in Frage gekommen, der hat sich den Finger gebrochen, Garen Thomas hat 5 Minuten verloren durch diesen Unfall auf den Tagessieger. Also eine schon mitentscheidende Situation für die Gesamtwertung und natürlich eine Farce, dass ein Begleitfahrzeug eben eine solche einen solchen Sturz verursacht und damit eben so auf das Renngeschehen und auf die gesamte Rundfahrt einwirkt. Da gab es auch massig Kritik in den sozialen Netzwerken und natürlich auch von Seiten der Fahrern, weil sowas darf eigentlich nicht passieren.
Warum steht das da? Gibt es da eine Aufklärung, weshalb das passiert? Er stand ja genau auf dem Seitenstreifen und genau in der Fluchtlinie oder in der Linie, wo gerade das Team Sunweb auch sich formiert hat.
Ja, ich habe noch nichts darüber gelesen, warum das Motorrad jetzt nun genau da stand. Also keine Ahnung. Und auf jeden Fall, wie gesagt, hatten die Fahrer dann auch keine Chance mehr auszuweichen. Das sah auch echt übel aus. Mhm. Eben, ich weiß nicht genau, warum das jetzt eben zu diesem Zwischenfall kommen konnte. Ich denke, da wird es auch noch eine Aufklärung geben müssen. Aber trotzdem ist das jetzt so passiert und hat, wie gesagt, einigen Fahrern die Chance geraubt, diese Rundfahrt entweder zu Ende zu bringen oder zumindest mit einem positiven Ergebnis zu beenden. Und das darf natürlich einfach nicht sein. Und das gefährdet eben dann auch die Fahrer. Mhm. Wie gesagt, Keldermann hat sich den Finger gebrochen, ist komplett ausgestiegen von der Rundfahrt. Und Garen Thomas, der gute Aussichten hatte, zumindest in die Top 10 zu fahren, zusammen mit Mikel Landa, der ist jetzt auch, kann man sagen, der hat die Rundfahrt schon verloren und er kam dann eben nicht mehr ran an die Top-Favoriten auf dieser Rundfahrt, weil das eben auch Kräfte gekostet hat und natürlich auch Schmerzen mit sich zieht, wenn du auf den Asphalt knallst und deshalb, traurige Sache, dass das so passiert und da muss man definitiv von Seiten der Veranstalter auch, sowas überdenken und aufarbeiten und da die nötigen Konsequenzen rausziehen.
15 Kilometer vor dem Ziel war das Motorrad ungefähr positioniert und es ging ja dann in den 14% steilen und insgesamt 13,6 Kilometer langen Schlussanstieg, der eben die Spreu vom Weizen trennen sollte auf dieser 9. Etappe. Wer sich von dem Sturz letztlich unbeeindruckt zeigen konnte, Nairo Quintana.
Ja, der hat wirklich die Konkurrenz, kann man sagen, in Grund und Boden gefahren. 24 Sekunden auf Platz 2 rausgefahren. Das war dann Thibaut Pinot. Tom Dumoulin ebenfalls 24 Sekunden dahinter. Bauke Mollema hat 41 Sekunden verloren auf Platz 4. Und dann kommt Vincenzo Nibali, der eine ganze Minute schon verloren hat auf Quintana. Und das natürlich beim ersten Kräftemessen schon mal ein deutlicher Fingerzeig von Quintana in Richtung Gesamtwertung und natürlich auch in Richtung Nibali, der ja so, oder generell, die haben ja die Veranstalter oder die Experten im Voraus den Zweikampf zwischen den beiden vorausgesagt und da ist der erste Punktsieg geht klar an Quintana, der wie gesagt eine Minute auf seinen Konkurrenten gut machen kann. Für Dumoulin aus deutscher Sicht, der fährt ja fürs deutsche Team Sunweb der Niederländer, natürlich eine klasse Leistung, nur 24 Sekunden verloren und jetzt wartet eben dann morgen das Zeitfahren nach dem Ruhetag und da ist Dumoulin von denen, die da ganz vorne sind, würde ich sagen schon der stärkste. Also die Chance, vielleicht die 24 Sekunden auf Quintana wieder aufzuholen oder 30 sind es in der Gesamtwertung wegen der Bonifikation, die wieder aufzuholen und sich vielleicht sogar in Rosa zu zeigen. Das ist auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition für Dumoulin, aber erstmal ist der große Gewinner dieser ersten Bergankunft oder der ersten schwierigen Bergankunft natürlich Nairo Quintana.
Und der führt jetzt eben auch und steht im rosa Trikot. Heute, wie gesagt, ich hatte es anfangs erwähnt, Ruhetag, also Zeit, um Wunden zu lecken, um sich natürlich auch noch aufzuregen über das, was da gestern passiert ist mit dem Motorrad, aber natürlich auch, um sich zu konzentrieren auf dieses Zeitfahren, was dann stattfindet. Wie siehst du denn da auch die Möglichkeiten von Quintana? Welches Profil erwartet uns denn?
uns erwartet ein relativ hügeliges Profil, also deshalb doch bessere Chancen für die Klassementfahrer, weil es eben zwischendurch einen ordentlichen Hügel gibt und zum Ende hin auch nochmal und durch die Länge von 39,8 Kilometern natürlich die Berge auch umso ja selektiver dann, weil und da kommen dann die Bergziegen tatsächlich besser rüber als die klassischen flachen Zeitfahrer. Aber Tom Dumoulin hat bewiesen, dass er eben auch am Berg sehr, sehr gut unterwegs ist und ein klasse Zeitfahrer ist er sowieso. Und von daher würde ich ihn da von den Gesamtwertungsfahrern auf jeden Fall als Topfavoriten sehen. Ob er die 30 Sekunden aufholen kann, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Aber Quintana wird sich dann natürlich auch versuchen, nicht zu viele Kräfte zu lassen. Vielleicht ja nicht alles geben, sondern nur bei 95% fahren, um dann eben noch die Kräfte sich gut genug einzuteilen für die letzte schwere Woche. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, aber könnte ich mir vorstellen, dass es dann den nächsten Wechsel fürs rosa Trikot gibt und dass da eben Tom Dumoulin ordentlich mitmischt.
Also die letzte Woche, die hat es ja nochmal richtig in sich, also da sollte man auch wirklich noch nicht alles dann an Körnern verbraten, die man jetzt schon verbraten könnte, sondern eben ein bisschen einteilen. Taktisch natürlich auch ganz, ganz interessant dann so diese zweite Woche einer großen Rundfahrt, wie gehen die einzelnen Fahrer das Ganze an und bis zum Ziel in Mailand ist ja noch ein langer Weg, also da muss man wirklich dann aufpassen. Wir machen den Sprung vom Giro d'Italia rüber zur Kalifornien-Rundfahrt, die ist auch gestartet worden am Wochenende, Lukas, und mit sehr, sehr positiven Ergebnissen aus Sicht eines Deutschen, Marcel Kittel.
Ja, der hat nämlich die wirklich tellerflache erste Etappe gewonnen. Die ging über 167,5 Kilometer von Sacramento wieder nach Sacramento. Und aus deutscher Sicht auch nicht nur der Sieg von Marcel Kittel erfreulich, sondern auch der vierte Platz von John Degenkolb. Dazwischen haben sich noch Peter Sagan von Bora Hansgrohe, also noch ein deutsches Team, was da vorne mitmischt. Und Elia Viviani auf Rang 3 von Team Sky eingeordnet. Also ein positiver Auftakt. Rick Zabel auch noch auf Platz 15 gut dabei. Also eine gute erste Etappe bei diesem Rennen, was erstmalig auch zur World Tour gehört. Und auf der zweiten Etappe wird es dann aber schon deutlich schwieriger, die heute stattfindet. Die geht von Modesto nach San Jose über 143 Kilometer und erwartet in der Mitte der Etappe ein Berg der Or-Kategorie, also der höchsten Kategorie. Und es gibt eine kleine ja Pancheur-Ankunft, würde ich sagen. Also da wird es aus deutscher Sicht dann nicht besonders ja vielversprechend, denke ich. Aber vielleicht überrascht uns ja jemand. Und das gelbe Trikot, das Führenden, das darf Marcel Kittel ja trotzdem über diese Etappe tragen. Von daher freuen wir uns da trotzdem drüber und halten euch natürlich auf dem Laufenden.
Ganz genau, hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Es war übrigens der 8. Etappensieg von Marcel Kittel in diesem Jahr und vielleicht ist ja dann morgen Peter Sagan dran. Das Team Bora Hansgrohe würde sich sicherlich sehr darüber freuen, wenn der dann triumphieren könnte. Wir sind gespannt, werden es verfolgen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de und ihr könnt es als Podcast natürlich auch gerne nachhören, on demand, jederzeit, wie ihr mögt, bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de oder auch in unserem iTunes-Channel werdet ihr fündig. Und wenn ihr da seid, lasst uns eine kleine Rezension da. Bewertet unsere Podcasts entweder direkt unter dem Beitrag auf unserer Webseite oder mit Hilfe der Rezensionsfunktion bei iTunes. Würden wir uns sehr darüber freuen, über euer Feedback und das natürlich dann auch aufnehmen und umsetzen, damit ihr meinsportradio.de weiter zu eurem Lieblingssender machen könnt. Lukas, ich sag vielen Dank.
Bitteschön.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.